Wir fahren fort. Es sind ein paar Fragen bei mir angekommen, die ich, seien Sie mir nicht böse, jetzt nicht beantworten werde, da wir heute etwas im Verzug sind. Möchte ich weitermachen in der Hoffnung, dass wir das Programm halbwegs meistern und ich werde die geschriebenen Fragen kurz morgen darauf eingehen. Die Ordnung nach innen müssen wir noch nachtragen, das geht relativ schnell. Ich beziehe mich nur auf einen ganz kurzen Text, nämlich 2. Samuel 8, 15 bis 18. So war David König über ganz Israel und er schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Joab, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt, Josaphat, aber der Sohn Ahiluds war Kanzler, Zadok, der Sohn Ahitubs und Ahimelech, der Sohn Abiatars, waren Priester, Seraja war Schreiber. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt. Auch die Söhne Davids sind Priester gewesen. Eine ganz kurze Notiz, nur möchte auch nicht allzu viel dazu sagen. Zum einen haben wir die Feststellung, eine Zusammenfassung. David schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Die Wendung Recht und Gerechtigkeit, ich habe schon mal darauf hingewiesen, als eine Zielangabe des Königs, eine Zielangabe der Herrschenden, der Regierenden. Das hat in Israel eine ganz breite und tiefe Tradition, wenn Sie das einmal mit einer Konkordanz durchgehen, wie häufig diese Verbindung vorkommt oder dann nur Gerechtigkeit, dann werden Sie merken, hier hat die Bibel einen Schwerpunkt. Der Ausgangspunkt für Recht und Gerechtigkeit ist die Tatsache, dass Gott sein Volk Israel befreit hat aus der Knechtschaft. Und das Volk Israel sollte in Freiheit leben können. Das Volk Israel sollte auch im äußeren Wohl leben können. Ich sagte nicht unbedingt Reichtum, aber Wohl. Und das ist von diesem Ursprung her, von der Befreiung aus Ägypten her, ganz stark verwurzelt. Und jetzt, wie könnte es anders sein, muss ich natürlich kurz den Dekalog zitieren. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Haus Israel, aus der Knechtschaft geführt hat. Und das kann ja nur heißen, dass dann das Ziel in Israel die Freiheit ist und nicht die Knechtschaft. Und von daher haben die einzelnen Gebote des Dekalogs mit der Freiheit zu tun und nicht mit Knechtschaft. Der Dekalog schützt die Freiheit und wehrt der Knechtschaft. Und wer die Gebote andersrum versteht, der versteht sie falsch. Es ist eine ganz wichtige homiletische und pädagogische Aufgabe, dass wir die positive Bedeutung der Gebote vermitteln. Nicht ihre knechtische, sondern die Gebote schützen die Freiheit. Und das ist ein ganz wichtiger, positiver Zugang zu den Geboten und das gelingt ganz schwer. Das ist eine ganz schwere pädagogische Aufgabe. Erklären Sie einem Kind, wenn es um 8 Uhr ins Bett soll, dass es seine Freiheit schützt. Da hört es dann auf. Und viele, also es könnte sein, dass das im nächsten Jahr, wir können ja gar nicht sagen, was nächstes Jahr sein wird, aber wir können planen, wenigstens das können wir. Es könnte sein, dass da dann dieses Thema noch einmal aufgenommen wird. Und ich halte das auch für sehr wichtig. Das findet dann nämlich einen Niederschlag tatsächlich, was dem Volk als Ganzem gilt, das gilt auch dem einzelnen Israeliten. Und die viele der Gebote sind dadurch geprägt, wenn Sie das einfach mal lesen wollen, in 2. Mose 21 bis 23. Nur wenn ich das sage, dann könnte es sein, Sie lesen das und haben zunächst den Eindruck, das ist ja alles ganz furchtbar. Man muss es 2- und 3-mal lesen und bedenken, was es bedeutet, was da steht, dass hier tatsächlich diese Freiheit geschützt werden soll. Und in vielen anderen Geboten ist das auch so der Fall. Der einzelne Israelit soll in Freiheit leben können. Deshalb gibt es viele Gebote, die regeln, dass zum Beispiel die Abhängigkeit von anderen bei Verschuldung etwa nach einer gewissen Zeit wieder rückgängig gemacht werden kann und soll. Das sind nur Durchgangsstadien, das soll kein Dauerzustand sein. So soll zum Beispiel kein Israelit Sklave sein. Das ist zum Beispiel ein Problem in 2. Mose 21, da übersetzt, glaube ich, bei Luther lesen wir Sklave. Das ist falsch. Kein Israelit soll Sklave sein. Das ist ein Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Knecht. Das ist ein Unterschied. Es wird manchmal schon schwierig durch die Übersetzung, wird es falsch assoziiert. Also ich habe hier eine gewisse Leidenschaftlichkeit für das Alte Testament, weil ich meine, dass es für seine Zeit einen sehr hohen sozialen Rang hat. Und ich bin der Überzeugung, dass wir in vielem nicht die soziale Höhe des alttestamentlichen Gesetzes haben. In unserem aufgeklärten Deutschland. Dass wir in vielem nicht die soziale Höhe des alttestamentlichen Gesetzes haben. Ich habe am Montagabend habe ich noch eingekauft. Es gibt jetzt ein bisschen eine Geschichte, da verlieren wir Zeit, ich erzähle es trotzdem. Nach 19 Uhr. Ich mache das eigentlich nicht gern. Ich bin ein Gegner der verlängerten Ladenöffnungszeit. Das würde reichen einmal in der Woche. Wer seine Sache nicht so organisieren kann, dass er da einkaufen kann, der hat Schwierigkeiten mit seinem Terminkalender. Aber ich bin ja trotzdem später gegangen, da war überhaupt nichts mehr los. Großmarkt, Getränke, ich bin der Getränkeminister zu Hause, das traut man mir noch zu. Und dann war schon 7:30 durch, ich war an der Kasse und da sagte ich zu der Frau, nach mir können Sie zumachen, es kommt niemand mehr. Dann sagte sie, ja, das täte sie schon gern. Sie täte gern Feierabend machen, aber es geht halt bis 20 Uhr. Dann habe ich sie gefragt, wie viele Leute kaufen denn da ein um diese Zeit? Da bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen. Es war mir hochinteressant, was die erzählt hat. Das Ladenöffnungsgesetz könnte man sehr viel differenzierter handhaben. Und wir kämen damit sehr vielen Menschen entgegen. Auf dem Rücken von wenigen, die da dann absitzen müssen, die Zeit bis 20 Uhr, feiern wir eine vermeintliche Freiheit. Und wenn Sie an den Kassen vorbeigehen, fast nur Frauen, die haben Kinder zu Hause, dann kommen die Frauen 20.30 Uhr nach Hause. Das ist nicht richtig, was wir hier machen. Das ist nicht richtig. Samstags bis 18 Uhr. Wenn ich bei den Großmärkten an den Kassen vorbeigehe, nur Frauen. Und da sind ja nicht nur Frauen jenseits der 60, die keine Kinder mehr zu Hause haben. Das ist nicht richtig, was wir machen. Das ist nicht sozial, meines Erachtens. Und an diesem Punkt müssen wir über manches nachdenken und da könnten wir das Alte Testament zu Hilfe nehmen. Da geht es natürlich nicht um Ladenöffnungszeiten. Wir müssen die Dinge transformieren. Aber ich meine nicht, dass wir hier uns einbilden müssten, wir stünden höher als das alttestamentliche Gesetz im Blick auf soziale Gerechtigkeit. Dass wir das ja nicht meinen, das stimmt nicht. Ein hohes Ziel, Recht und Gerechtigkeit. Wir werden es ganz schwer schaffen, es zu verwirklichen, aber wir sollten es als eine Zielangabe sehen. Leben zum Wohl des Anderen, dass unsere gemeinsame Freiheit geschützt ist. Unsere gemeinsame Freiheit. Wir sehen oft die Gebote zu individuell. Meine Freiheit. Es geht um die Freiheit des Volkes, der Gemeinschaftsaspekt. Meine Freiheit darf nicht gelebt werden auf dem Rücken der anderen, sondern es geht wirklich um die Gemeinschaft. Dann gibt es ein erstes Kabinett bei David. Wenn man einen Staat hat, braucht er eine innere Struktur, eine innere Infrastruktur. Und so haben wir jetzt das erste Kabinett bei David. Das gab es natürlich auch schon bei Saul in Ansätzen. Aber wer ein solches Großreich regieren möchte, der braucht auch die inneren Strukturen dazu. Das ist gar keine Frage. Sonst hat man das Chaos. Und das will man ja auch nicht. Was es jetzt hier für einen Minister gab, ist eigentlich nebensächlich. Das Militär spielt eine wichtige Rolle. Die bekommen gleich zwei Minister. Ein Minister für den Heerbann. Sprich für die gesamte Bevölkerung allgemeine Wehrpflicht, also wie bei uns in Deutschland, das gab es in Israel auch, mit gewissen Regelungen. Wenn Krieg war, wurde der Heerbann einbestellt, das war ganz Israel. Und über dieses Heer, über den Heerbann war dann Joab, den haben wir schon kennengelernt. Und dann gab es die Berufsarmee und über die Berufsarmee war Benaja. Da heißt, er war über die Kreter und Bleter. Das war ein besonderer Volksstamm, die offensichtlich gerne Söldner gestellt haben. Wir müssen davon ausgehen, dass in Israels militärischen Diensten Söldner anderer Länder waren. Dann gab es einen Kanzler. Da weiß keiner, was das bedeutet. Deshalb lasse ich es auch offen, da kann man nur vermuten, vielleicht war es der Innenminister. Später in der Ministerliste von Salomo gibt es den Minister, der über das Haus war, der heißt nur, der hat den Titel über das Haus. Und der hat die königlichen Güter verwaltet, das war der Innenminister. Der entwickelte sich mit der Zeit zum ranghöchsten Minister in Israel. Eine ganz interessante Sache dann bei Elia, zur Zeit Elias, bei Ahab. Da gab es einen ranghohen, diesen Minister, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Obadja natürlich. Und dieser Obadja, nicht ein Jahwe-Gläubiger, und Ahab, der ranghöchste Minister Ahabs, war ein Jahwe-Gläubiger. Der war über das Haus. Vielleicht ist der Kanzler der Vorläufer dieses Innenministers, Krongutsverwalter, ich weiß es nicht. Priester gab's und interessanterweise hier schon Schreiber. Also wir haben keinen Regierungssprecher, aber einen Regierungsschreiber. Ist interessant. Das heißt hier bewusst der Schreiber genannt. Und damit möchte ich noch einmal sagen, wir haben viele solche Hinweise, die uns zum Schluss kommen lassen, es gibt frühe schriftliche Berichte. Und das spricht auch für eine Zuverlässigkeit der Überlieferung. Von Anfang an gibt es einen Schreiber. Schreiben konnte damals nicht jeder, das war eine Kunst. Und deshalb gab es diesen speziellen Beruf des Schreibers. Die Söhne Davids waren Priester, das haben wir gestern schon erwähnt, diese Kombination Königin-Priester. Vielleicht in der Nachahmung Melchisedeks und natürlich auch als eine typologische Ähnlichkeit zu Jesus, der ja nun in einer Person König, Priester und Prophet ist. Was bedeutet diese kurze Liste für uns? Sie merken, ich versuche ab und zu wenigstens zu fragen, was bedeutet es für uns? Eine Institution braucht eine Struktur, braucht Ordnung, braucht Verantwortliche. Ganz wichtig ist, dass solche inneren Strukturen den Menschen dienen, dem Ganzen dienen. Sie haben keinen Sinn an sich. Sie haben eine Dienstfunktion. Wo Institutionen, wo Leben, wo Gemeinschaft ohne Ordnungen ist, kehrt das Chaos ein. Wo die Ordnungen um der Ordnung willen sind, zieht die Leere ein. Gegen diese beiden Extreme muss man sich hüten. Leben ohne Ordnung ist Chaos. Ordnung um der Ordnung willen ist Leere. Man muss begründen können, warum manche Dinge sind und man manche Dinge tut. Auch hier bedarf es einer gesunden Balance. Die Jugend ist eher für die Spontanität und das Chaos. Entschuldigung. Das Alter ist eher für die feste Ordnung. Ja, nichts ändern. So wie wir gewesen sind, machen wir weiter. Den Berg nuf hat mein Vater gemiegt, da miege ich auch. Sehen Sie, und das ist eine gegebene Konfrontation durch alle Zeiten hindurch. Das muss man zunächst einmal akzeptieren. Und dann kann man sich aufeinander einlassen. Und das ist auch ganz wichtig für unsere Gemeinden, dass Jung und Alt miteinander können. Man kann nur miteinander können, wenn man weiß, wo die einzelnen Dinge liegen und die einzelnen Neigungen, nicht? Ich sagte, von meinem Leben, seit ich 25 bin, brauche ich eine Gottesdienstordnung. Wenn ich irgendwo hinkomme, möchte ich wissen, wie es abläuft. Ich brauche eine Liturgie, ich brauche Sicherheit. Und in einer gewissen Phase seines Lebens lässt man sich lieber überraschen. Und das muss man wissen, solche Gesetzmäßigkeiten des Lebens, die natürlich dann auch nicht bei jedem gleich ausgeprägt sind. Wir brauchen Ordnungen, wir brauchen Strukturen. Auch unser Dienst braucht Ordnungen und Strukturen. Unsere Lebensabläufe brauchen Ordnungen und Strukturen. Vor allem, wenn man in Gemeinschaften ist, braucht man Ordnungen und Strukturen. Eine Gemeinschaft verlangt es. Wenn da jeder seinen individuellen Stil lebt, das geht nicht. Aber wir müssen erkennen, dass diese Ordnungen eine Dienstfunktion haben und deshalb stehen sie auch immer wieder kritisch auf dem Prüfstand. Die Gefahr ist, dass die Struktur die Ordnung für sich selber lebt, ein Eigenleben entwickelt, das nicht mehr verstanden wird. In Israel gab es die Gefahr, dass der Staatsapparat sich aufgebläht hat. Und das ist zweifelsohne unter Salomo passiert. Denn nach Salomo, nach seinem Tod, kamen die Ältesten vom Nordreich, also vom nördlichen Teil, war ja jetzt eine Einheit, und sagten zu Salomo, die Steuern müssen runter, wir verkraften das nicht mehr. Deine Bautätigkeit, deine Beamten, deine ganze Hofhaltung, deine Frauen und so weiter, die haben uns Geld gekostet. Das ist klar, die 1000 Frauen, die zahlt der Staatsbürger, werden sonst. Der Ausbau der Befestigungsanlagen, der Tempel, hat alles Geld gekostet. Die Steuern müssen runter. Sie wissen, wie es dann weitergeht. Die alten Berater sagten, mach's, Steuern runter. Die jungen Berater sagten, nochmal erhöhe, dass die mundtot werden. Und so kam es dann zur Trennung der beiden, dieses einen Reiches in die beiden Reiche. Brauche ich jetzt nicht ausführlich erzählen. Da war der Staatsapparat zu groß. Er hat zu viel verschluckt. Da war die Balance nicht mehr gewährt. Da wurde die Struktur zu einseitig. Ich denke, da können wir uns fragen und prüfen, uns selber, sind wir in der richtigen Balance? Auch in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen, in unserer Kirche sind wir zu sehr mit uns selber beschäftigt. Wir haben zurzeit sehr viel Strukturdebatten in unserer Kirche. Ist das nicht ein wenig überzogen? Aber nicht nur in unserer Kirche an sich. Viele Gemeinden sind permanent mit sich selber beschäftigt. Und dann wird nicht mehr gesehen, dass man eigentlich einen Auftrag hat, der uns zu den Menschen weist. Wenn es uns um die Menschen geht, dann, glaube ich, bekommen die Strukturen ihr notwendiges Maß. Dann werden sie begrenzt. Sie sind nötig und sie werden begrenzt, weil sie eine Funktion haben für die Menschen und nicht umgekehrt. Meines Erachtens ist es auch eine aktuelle Anfrage in unseren Staat, ob wir hier nicht in guter deutscher Gründlichkeit in der Bürokratie immer weiter fortschreiten und ob das nicht letztlich eine ungeheure Belastung ist für uns alle. Aber ich möchte mich hier zurückhalten, ich bin kein Politiker. Um mitzuarbeiten, müsste man sich hineinbegeben, aber Fragen darf man stellen. Kleine Zäsur und wir gehen zu 2. Samuel 11 und 12. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Bekannte Geschichte. Davids doppelte Schuld. Die Verse 1 bis 5, der Hintergrund, ich werde diese 5 Verse am ausführlichsten auslegen. Der Rest geht dann verhältnismäßig schnell innerhalb 2. Samuel 11. Ich lese 1 bis 5. Und als das Jahr um war zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Könighauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen und man sagte, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen, und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei, sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit, und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. Die Verse 1 bis 5, Davids Ehebruch. Israels Armee zieht aus in den Krieg. Da es hier nicht um die militärische Sache jetzt geht in diesem Abschnitt, habe ich keine Folie dabei, um Ihnen zu zeigen, wo es dahin ging. Es geht ja jetzt um andere Dinge. Vielleicht haben Sie auch mit den Landkarten genug. Sie haben ja wohl den Geografieunterricht abgeschlossen und vermutlich mit Erfolg. Also dann lassen wir die Karten hinter uns. David bleibt zurück. Vers 1 am Ende. David aber blieb in Jerusalem. Man ist bei den biblischen Texten mit ihrer kurzen Darstellung immer geneigt, Dinge hineinzulesen. Nicht, das sind ja 5 Verse, ist ja so äußerst kurz und wir sind ja ein bisschen naseweiß. Und hätten gerne noch ein bisschen mehr wissen. Nicht, aus diesen 5 Versen könnte man ja auch einen Roman machen mit 500 Seiten. Man wird es ausgeschmückt und die Bibel berichtet so kurz. Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht hineinliest. Beziehungsweise, wenn wir gewisse Dinge dann sagen, dann müssen sie begründet sein in der Auslegung. David aber blieb in Jerusalem. War das falsch? Steht nichts da, wird nicht bewertet. Natürlich, wenn er mit dem Heer gewesen wäre, wäre nichts passiert. Ist klar. Aber kann der König nicht zurückbleiben? Muss der König mit in den Krieg? Ich möchte unterscheiden. Der König darf doch zu Hause bleiben. Der muss ja nicht in der vordersten Front sein, obwohl der König gelegentlich mit in den Krieg zieht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich aus seinem Zurückbleiben Dinge entwickeln, die zur Versuchung führen. Eine Disposition, die offen ist für die Versuchung, sie wäre es nicht gewesen, wenn er mit in den Krieg wäre. Aber das Zurückbleiben an sich ist noch keine Schuld. Das Zurückbleiben ist ja noch nicht der Ehebruch. Und ich denke, dass muss man sehen, nicht die Disposition. Alle Männer sind weg. Die Frauen sind allein in Jerusalem. Die Männer um David sind weg. David hat seine Vertrauten nicht um sich, oder wenigstens seinen Teil der Vertrauten nicht um sich. Eine Disposition, die für die Versuchung offen ist. Sehen Sie, und ich meine, das genau müssen wir sehen. Wir können nicht immer die Umstände so schaffen, dass wir keine Versuchung haben. Sondern die Frage, erkenne ich, wo eine Situation vielleicht besonders offen ist für eine Versuchung? So würde ich diese Stelle deuten. Und dann auch für unser Leben. Neulich sagte jemand, im Urlaub ist immer gefährlicher. Da habe ich Zeit. Wenn man Zeit hat, hat man auch Zeit zur Versuchung. Wenn man arbeitsmäßig überlastet ist, dann hat man weniger Zeit zur Versuchung. Da hat man dann die Versuchung, einen Burnout zu bekommen. Das werden Sie, glaube ich, heute Nachmittag besprechen. Ich wollte es nur gleich andeuten, dass das dann auf Sie zukommt. Der Burnout, nur als Thema, nicht? Ja, Sie gehören ja zu einer gefährdeten Berufsgruppe Burnout-mäßig, von daher ist das dran, das Thema. Aber ich möchte nichts vorausnehmen. Dass wir solche Dispositionen erkennen, in denen es eine Versuchung vielleicht eher geben kann, das heißt für mich, offen und ehrlich durch das Leben zu gehen und sich nichts vorzumachen. Ich kann solche Situationen nicht vermeiden. Ich werde in solche Situationen kommen. Und dass ich dann ehrlich zu mir bin und sage, pass auf, pass auf. Das gefällt mir an den österreichischen Autobahnen. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Blindfahrer oder wie heißt es? Die in die falsche Richtung auf der Autobahn fahren. Wie heißen die? Wie? Geisterfahrer, richtig. Also, die haben, wenn man da einbiegen wollte, ganz große gelb-rote Warntafeln. Also die sind noch größer wie bei uns in Deutschland. Also die kann man nicht über. Also wer die übersieht, ist nicht nur ein Geisterfahrer, sondern ein Blindfahrer. Und es aus dem Leben, aus der Erfahrung lernen, wo sind Dispositionen in meinem Leben, wo ich aufpassen muss. Wo es große Warntafeln gibt, Stopp, Vorsicht. Vers 2, David sieht Bathseba, eine Frau, die ihm gefällt. Auch dafür kann er zunächst nichts. Große Überlegungen, ob David bewusst Ausschau gehalten hat. Große Überlegungen, ob sich die Bathseba bewusst etwas dem David gezeigt hat. Es steht nichts da. Ich weiß es nicht und möchte nicht zu viel hineinpsychologisieren. Auch hier möchte ich sagen, für das, was David, wenn es nicht bewusst gesucht ist, zunächst sieht, kann er nichts. Die entscheidende Frage ist, wie es weitergeht. Und dann merken wir, da folgt dann eines aus dem anderen. Wie gesagt, vorausgesetzt, dass es nicht bewusst gesucht wurde. Was sein könnte, was aber nicht zwingend aus dem Text hervorgeht. Vers 3, David erkundigt sich nach der Frau. Auch das ist noch nicht der Fehler. Wir tun uns etwas schwer daran, dass die Könige viele Frauen hatten, auch in Israel. Wir merken im biblischen Bericht, gerade in der Bathseba-Geschichte, das war offensichtlich noch toleriert, dass die Männer mehrere Frauen hatten, aber wo eine deutliche Zäsur war, das war der Ehebruch. Das wird an dieser Geschichte deutlich. Ich möchte es nur klarstellen, also ich plädiere jetzt nicht für die Einführung der Vielehe. Nicht, die haben wir nur in bestimmten Fällen, wir haben sie bei den Königen, bei ja besonders hervorgehobenen Leuten, es war die Unterstreichung der Macht, und wir haben es dann in einzelnen Fällen, wenn Frauen kinderlos blieben und man hatte dann eine zweite Frau, die dann die Kinder gebar, denn die Kinder waren die Sozialversicherung, die Rentenversicherung. Das heißt aber nicht, dass jetzt dieses langfristig und für die ganze Zeit dann damit gebilligt würde. Das ist nicht der Fall. Die Absicht von Gott her mit der Schöpfung ist natürlich die Einehe. Das ist gar keine Frage. David erkundigt sich nach der Frau und jetzt bekommt er die Antwort, das ist die Frau des Uriah. Und das ist der Punkt, da muss das Stoppsignal ganz groß aufleuchten. Da ist die Grenze erreicht. Ich würde in dem bisher nicht von Schuld sprechen, sondern hier jetzt ist die Klarheit gegeben, verheiratete Frau, Finger weg. Ganz schlicht, ganz radikal und sofort. Ihr Vater und ihr Mann waren wahrscheinlich beide, das kann man aus anderen Stellen herauslesen oder sehen, verdiente, ranghohe Soldaten. Aber das Entscheidende war verheiratet, die Frau des Uriah. Und das ist das ganz klare Stoppsignal. Und dieses Stoppsignal überfährt David. Dieses letzte und wichtigste Stoppsignal überfährt David. David geht weiter und er lässt die Frau zu sich kommen. Es wird nicht erzählt, dass sie sich gewehrt hätte. Vielleicht hat sie es getan oder sie sah es als einen Akt des Gehorsams gegenüber dem König oder wie auch immer. Es wird einfach nicht im Detail erzählt. Und so kommt es zum Ehebruch. Und dieser Ehebruch kann nicht vertuscht werden, denn die Frau wurde schwanger. Ist da ein Merkmal der Sünde, dass sie heimlich bleiben möchte? Und das war hier nicht mehr möglich. Wir sehen hier eine Entwicklung, wie sich eines aus dem anderen entwickelt. Und David hat nicht die Kraft oder nicht den Willen, an der nötigen Stelle zu halten. Das könnte schon sein, als er die Frau sieht, dass er sich diesem Ausblick nicht hingibt, sondern sich abwendet, sich zurückzieht. Das wäre die erste Möglichkeit gewesen. Die zweite Möglichkeit, spätestens dann, als er erfahren hat, sie ist verheiratet, dann geht es nicht weiter. Wir brauchen Grenzen, die müssen klar sein. Grenzen, die unverrückbar sind, Grenzen, über die man nicht diskutieren kann. Und Sie merken, so wie ich es sehe, sehe ich in diesem Text hier einen Unterschied. Ich würde es David nicht als Schuld anrechnen, dass er nicht mitzog. Hier kann man so oder so entscheiden. Aber die Grenze verheiratete Frau, Ehebruch, die ist ganz klar und fest und die muss unverrückbar bleiben. Und wenn diese Grenze in unserer Gesellschaft aufgeweicht wird, wenn sie sogar rechtlich aufgeweicht wird, dann müssen wir als christliche Gemeinde hier stehen wie ein Mann oder eine Frau oder eine Einheit und sagen, bis hierher aber nicht weiter. Über diese Grenze können wir gar nicht diskutieren. Diese Grenze ist gegeben. Wenn wir die gesamte Geschichte Davids ansehen, dann könnte sein, dass David auf dem Gebiet der Sexualität eine Schwäche hatte. Dass er gegenüber Frauen eine Schwäche hatte. Nicht, wenn wir erstes Samuelbuch schauen, die Abigail, die hat er ja auch relativ schnell geheiratet. Allerdings ist deren Mann noch vorher gestorben. Können wir sagen, da hat der David geklickt. Vielleicht, na, ich bin sogar überzeugt, nicht vielleicht, hier hatte David eine Schwäche als Mann gegenüber Frauen. Und auch das ist eine Frage. Erkenne ich Dispositionen, die offener sind für eine Versuchungssituation? Kenne ich meine Schwächen? Oder blende ich sie aus? Darf es das gar nicht bei mir geben, weil ich ja Christ bin? Kenne ich meine Schwachpunkten? Und wenn ich meine Schwächen kenne, nicht gutheiße, aber bejahe und annehme, dann kann ich etwas daran tun. Wenn ich sie ausblende und verdränge, kann ich nicht daran arbeiten. Ist mir auch ganz wichtig für die Seelsorge. Eines der großen Themen die letzten Jahre in vielen Gesprächen, nimm deine Schwäche an. Was du nicht annimmst und im Grunde aus deinem Bewusstsein, aus deinem Persönlichkeitsbild von dir ausblendest, ausgrenzt, daran kannst du nicht arbeiten. Damit kannst du nicht umgehen. Nimm deine Schwäche an. Das heißt nicht, dass ich sie gutheißen muss. Nur was angenommen ist, kann bearbeitet werden. Und das können ja sehr unterschiedliche Dinge sein. Das kann die Sexualität sein. In diesem Sinne, wie hier bei David, vielleicht eher bei Männern als bei Frauen. Das liegt einfach an der Grundkonstitution. Das kann die Geldgier sein und die Neigung zu permanenter Unehrlichkeit im Umgang mit Geld. Es kann auch sein, dass man ständig meint, man sei unterbezahlt. Man verdiene eigentlich mehr, als man bekommt. Auch Geld ist ein wichtiges Thema. Das wird in unseren Kreisen fast ärger verschwiegen wie die Sexualität. Ein ganz großes Defizit in der Thematisierung Geld und Besitz. Das ist auch für Hauptamtliche ein Thema. Nicht? Wenn man mehr als 40 Stunden arbeitet, es gibt Hauptamtliche im Reich Gottes, die arbeiten mehr als 40 Stunden, die kommen dann auf 41 Stunden oder 42 oder 60 oder 70 und dann vergleicht man und dann meint man, ich bin unterbezahlt. Und da muss man damit fertig werden. Da muss man damit umgehen, das muss man annehmen. Wenn das eine Schwäche ist, dann muss man dran arbeiten. Stolz, die Verachtung anderer Menschen, Arroganz, was es alles sein mag. Wo sind meine Schwächen? Oder wo ist meine Schwäche?
Ein weiteres in diesem kurzen Abschnitt, David hatte keinen Helfer. David hatte keinen Helfer. Er war alle seine Boten, die waren keine Helfer, nicht? Da hat keiner gesagt, David, du spinnst. Wenn das auch nicht getraut, nicht? Haben wir jemanden, der uns korrigiert? Sind wir bereit dafür? Die Menschen in unserer Umgebung, haben sie den Mut oder zittern sie, wenn sie uns nur sehen? Hier war David einsam. Auch die Frage, wie war sein Verhältnis zu seinen anderen Frauen, die muss man ja hier auch einmal stellen. Hatte er überhaupt Partnerinnen unter seinen Frauen? Das ist für die Ehe das Entscheidende, Partnerschaft. Partnerschaft. Wenn die Partnerschaft in der Ehe stimmt, ist das eine ganz große Waffe gegen einen Ausbruch nach außen. Ein großes Miteinander, eine große Offenheit. Sie merken, da stecken tolle Themen drin in der Davidsgeschichte. Ich bin froh, dass ich die nicht alle entfalten muss und nur ein bisschen andeuten kann. Aber hier auch gilt das Verhältnis Davids zu den Frauen. Das ist ein Thema. Wie kommt es überhaupt zu so etwas? Da hat doch irgendetwas nicht gestimmt. Das Ja zur Ehe und das Ja zur Unantastbarkeit der Ehe muss unter uns klar sein. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie das als Zeichen hineinsagen in unsere Gesellschaft, in der dies nicht mehr klar ist. Und in der so getan wird, als ob man auch anders glücklich sein könnte. Und ob man das ganz harmonisch abwickeln könnte. Die Lebensabschnittspartnerschaften. Ich glaube dem nicht. Ich glaube, dass die Verletzungen und Verwundungen mindestens auf einer Seite viel zu groß sind, als dass man dem nachfolgen könnte, was hier derzeit in der Öffentlichkeit propagiert wird. Das muss unser ermutigender Beitrag sein hinein in unsere Gesellschaft. Treue lohnt sich. Das Nein zur Lebensabschnittspartnerschaft und das Ja zum gemeinsamen Altwerden. Und das darf ich jetzt sagen, weil ich über 20 Jahre Ehe mit einer Frau auf dem Buckel habe. Und immer noch lachen kann. Und dann müssen wir das leben, dass wir Beziehungen akzeptieren, das beginnt bei Freundschaften zwischen Mann und Frau, dass wir die akzeptieren, dass wir Freundschaften sich entwickeln lassen, dass wir Freundschaften einen Schutzraum geben. Ich weiß, wovon ich rede, in einem Haus mit jungen Menschen. Da ist mir gelegentlich die Neugierde für entwickelnde Freundschaften viel zu groß. Die brauchen einen Schutzraum. Und das beginnt schon bei Freundschaften. Freundschaften sind schon für Dritte tabu. Freundschaften können sich wieder lösen. Aber Freundschaften sind für Dritte tabu. Das muss sich entwickeln können oder es kann sich wieder trennen. Da brauchen wir klare persönliche Richtlinie für die Seelsorge, wenn es denn zu gemischter Seelsorge kommt. Das kann man ja nicht immer vermeiden. Es ist tragisch, wenn Seelsorge zum Einfallstor für Ehebruch wird. Das ist tragisch. Und leider gibt es das. Da müssen wir uns im Klaren sein, dass es eine Versuchung sein kann in gemischter Seelsorge. Doch gar keine Frage. Und da müssen sich dann mindestens die Seelsorgerinnen und Seelsorger im Klaren sein, was sie tun, wenn es dahin kommen sollte, dass es zu einer Versuchung wird. Dann muss man die Seelsorge abbrechen. Ich bin ja nicht der einzige Seelsorger auf der Welt. Und für Verheiratete ist es wichtig, dass über solche Dinge offen und ehrlich gesprochen wird. Dass man das gegebenenfalls auch dem Partner sagt und darüber spricht. Ich habe jetzt ein Seelsorgegespräch mit einer Frau. Und da wollen wir auch dran denken, dass es sauber bleibt. Um nur ein paar Punkte anzumerken. Die Geschichte geht weiter, Vers 6 bis 13. David aber sandte zu Joab, sende zu mir Uriah, den Hethiter, und Joab sandte Uriah zu David. Und als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Heer und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uriah, geh hinab in dein Haus und wasch deine Füße. Und als Uriah aus des Königs Haus hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uriah legte sich schlafend vor der Tür des Könighauses, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. Als man aber David ansagte, Uriah ist nicht hinab in sein Haus gegangen, sprach David zu ihm, bist du nicht von weit her gekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen? Uriah aber sprach zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten, und Joab, mein Herr, und meines Herrn Kriegsleute liegen auf freiem Felde, und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meinem Weibe zu liegen. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich tue so etwas nicht. David sprach zu Uriah, bleib heute hier, morgen will ich dich gehen lassen. So blieb Uriah in Jerusalem an diesem Tag und auch am nächsten. Und David lud ihn ein, David versucht alles, was in seiner Macht steht, um Sünde zu vertuschen. Sünde hat den Charakter der Heimlichkeit. Sünde geschieht in der Regel nicht am Licht, obwohl auch dieses Gesetz je länger, je mehr durchbrochen wird. Was tust du, was niemand wissen darf? Die Heimlichkeit als Warnsignal für Sünde. David versucht alles, dass Uriah zu seiner Frau geht und mit ihr schläft, dann kann man sagen, ist klar, wo das Kind herkommt. Nach der äußeren Ähnlichkeit kann man es ja nicht immer sagen. Ist toll erzählt. Die Bibel ist so toll im Erzählen. Und der Uriah ist ein harter Knochen. Das ist ein Mann mit Prinzipien. Der gefällt mir. Der hat seine Richtlinien. Das Heer ist im Krieg. Und die schlafen auf dem Boden. Und ich soll ins Bett gehen. Das gibt's nicht. Dann legt er sich vor die Tür zu den anderen Soldaten. Und nicht einmal der Alkoholgehalt konnte ihn davon abbringen. Ein Mann mit Prinzipien, die dem David an seinem Schwachpunkt gefehlt haben. An seinem Schwachpunkt gefehlt haben, sonst nicht, aber hier. An seinen Schwachpunkten gefehlt haben. Der weitere Fortgang der Geschichte ist bekannt. David schickt Uriah zurück an die Front mit einem Brief an Joab, dass er den Uriah in die vorderste Front, in die vorderste Reihe stellen soll, dass sich dann die anderen zurückziehen sollen und dass er dann im Krieg fallen soll. Und so kommt es auch, und der Bote, der dann die Nachricht bringt, dass es da auch Verluste gab, den hat David mit großen Worten ganz schnell getröstet, dass das einfach vorkommt, das sei doch alles gar nicht so schlimm. nachdem alles andere nicht gefruchtet hat, zieht David die stärkste Waffe und Urias Tod wird durch ihn veranlasst. Er bringt ihn nicht um, aber letztendlich steht er hinter diesem Tod. Wenn bei geschehener Sünde Sünde nicht bekannt wird und bereinigt wird, gebiert die Sünde die nächste Sünde. Das ist ein ganz unheilvoller Kreislauf, kann man sagen, oder eine Unheilskette der Sünde. Sünde muss durchbrochen werden durch Klarheit, durch Bekennen, durch Buße, durch Einsicht. Und das Schwere ist, dass dazu gehört, dass man sich notfalls outen muss und sagen, ich habe gesündigt und das muss ich in Ordnung bringen. Und wenn das nicht geschieht, wenn man der Sünde nicht, diesem Rad der Sünde nicht in die Speichen greift und es anhält, dann gibt es die Folgesünde. Und das nächste und das nächste und das nächste. Das ist so. Das kann man beobachten. Man kann sagen, das ist geradezu der Tragik der Sünde, dass es nicht, ich vergleiche es immer mit dem Jojo, das ist nicht nur ein Jojo, das kurz berührt und dann wieder verschwindet, sondern dass es eine Folge in Gang setzt. Und nun könnte man sagen, jetzt ist es eigentlich vorbei, nicht? Jetzt ist der Uria tot und die Sache ist weithin vertuscht. Ich sage in Klammer dazu, da gab es viel zu viele Mitwisser. Viel zu viele Mitwisser. Es ist ja erstaunlich, was immer alles noch rauskommt, wenn es 20 Jahre später ist. Da gab es Boten, da gibt es den Joab. Da gibt es viel zu viele Mitwisser. Das ist hier viel zu wenig heimlich, nicht? Die Verantwortlichen können ja gar nichts heimlich tun. Da kommt ja alles raus, wo das Auto parkt und wo der nahe geht und wo er wieder rauskommt. Also da ist gut, wenn man nicht so weit oben ist, dass nicht alles beobachtet wird. Ist gar nicht schlecht, wenn der Name nicht so häufig in den Zeitungen steht. Dann wissen die Leute nichts über einen. Also das war hier sowieso. Das war nicht wasserdicht. Aber nun zunächst Uria tot, die Sache vertuscht und jetzt kommt es zu einem ganz kurzen Schluss. Und als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uria tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Eheherrn. Sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen und sie wurde seine Frau. Jetzt wird das rechtlich in Ordnung gebracht, nach außen hin. Nicht? Da wird alles normal gemacht, die Trauer normal, Totenklage, gewisse Zeit. Und dann wird die Bathseba geholt, jetzt darf sie ja heiraten und geheiratet werden. Und sie wurde seine Frau. Ich deute diese Formulierung so, jetzt gab es eine öffentlich-rechtliche Trauung. Wie immer das damals vonstatten gegangen ist. Und damit möchte ich deutlich machen, auch das, was ja in unserer Zeit immer in der Diskussion ist, wann beginnt die Ehe? Jetzt erst ist sie Davids Frau. Nicht vorher. Eheschluss nach der Bibel ist ein öffentlich-rechtlicher Vorgang, der im Laufe der Zeit verschiedene Formen haben kann. Das hat sich in unserer Tradition so erhalten. Eheschluss ist ein öffentlich-rechtlicher Vorgang. Bei uns geschieht es zurzeit auf dem Standesamt. Das muss nicht so sein. Es gibt andere Möglichkeiten. Aber ich bin absolut davon überzeugt, das ist die biblische Auffassung, da beginnt Ehe. Die Ehe beginnt nicht, wenn sich zwei privat in einem trauten Stündlein sich gegenseitig versprechen. Das ist vielleicht der Wille zur Ehe. Die Ehe beginnt auch nicht mit der körperlichen Vereinigung von Mann und Frau. Das hört man bis heute, auch in christlichen Kreisen. Das halte ich für falsch, von diesen Stellen her. Es gibt noch mehr. Ein anderer Mensch gehört mir und ich gehöre ihm, wenn dies von der Gemeinschaft, vor der Gemeinschaft vollzogen und von der Gemeinschaft anerkannt ist. Wir denken an diesem Punkt zu individualistisch. Wir sind aber nicht freischwebende Individuen, sondern wir gehören in größere Kontexte hinein. Und deshalb ist dieser wichtige Schritt, wenn zwei Menschen sich ganz gehören, der Mann der Frau und die Frau dem Mann, also beidseitig, nicht patriarchal, auch nicht matriarchal, sondern beidseitig. Dieser wichtige Schritt, dieser nach dem Glauben wichtigste Schritt des Lebens, ist eine Sache auch der Gemeinschaft. Denn es sind so viele Menschen davon berührt. Und die Ehe ist ein rechtlich Ding, ob uns das passt oder nicht. Also es ist ja nicht schlecht, wenn sich die beiden auch mögen. Aber ich gehe davon aus, dass das in der Regel dazugehört. Das muss man nicht extra sagen. Wenn man das noch sagen muss, dann möchte ich gleich abraten. Also das muss man ja nicht sagen. Es ist eine Rechtsterminologie und nicht nur hier. Sie wurde seine Frau und er wurde ihr Mann. Jetzt gehören sie sich. Es ist immer wieder die Frage, es gäbe keine Stellen in der Bibel, die sich eindeutig gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr aussprechen. Ich meine, das stimmt nicht. Die Begründung gegen den vorehelichen Geschlechtsverkehr ist dieses sich gegenseitig gehören. Und dieses sich gegenseitig gehören geschieht mit dem Eheschluss. Und wer sich vorher die Frau nimmt, nimmt etwas, was ihm nicht gehört. Und deshalb ist es Frauendiebstahl und umgekehrt. Ich möchte nicht verschweigen, dass wir inzwischen Formen haben, die es jungen Menschen schwer machen zu heiraten. Wir haben die Feste aufgebläht bis zum geht nicht mehr. Eine gescheite Hochzeit kostet heute mehrere tausend Euro. Wir sollten uns Möglichkeiten überlegen, wie wir da helfen können, dass Menschen, junge Menschen in geordneten Verhältnissen leben. Wir können Ihnen zum Beispiel raten, die Hochzeit etwas kleiner zu machen und dafür das 10-jährige Hochzeitsjubiläum ganz groß zu feiern, denn wenn man 10 Jahre schafft, ist das heute eine Leistung. Das könnte man gut prämieren mit einem großen Fest. Oder man sollte überlegen, ob man dann eine große Taufe macht beim ersten Kind oder was auch immer. Oder dass die Gemeinde Räume zur Verfügung stellt, dass die Hochzeit günstiger wird. Oder was auch immer. Wir haben heute die Situation, Studierende bis 25, 26, 28 Jahren, vielleicht wird es durch die neue Universitätsreform, Ausbildungsreform wieder etwas weniger. Und ich merke im Bengelhaus, wie viele Studenten heute kein BAföG mehr bekommen. Und wenn dann noch die Eltern auf dem Geldbeutel sitzen, dann haben wir viele junge Menschen, die müssen sich zusätzlich zum Studium mit 20, 30, 40% der Arbeitskraft noch Geld verdienen. Das sieht man oft nicht, wenn man von den langen Studienzeiten spricht. Und viele der Studierenden sprechen nicht darüber. Wenn man 30-40% noch zusätzlich arbeiten muss, da ist eine hohe Belastung und dann kann man nicht noch heiraten. Und da müssen wir als Gemeinde nicht nur den Zeigefinger erheben, sondern überlegen, wie können wir helfen. Und es ist einfach so, 25 Jahre ist auch für ein biblisches Alter schon relativ spät. Ich kann es von mir sagen, ich habe nur ein Jahr später geheiratet, das geht also schon. Aber es gibt auch wirklich Beziehungen, wo es dann zu lang wird. Und das ist auch nicht gut und gesund. Also jetzt nicht gesund im körperlichen Sinn, sondern einfach für die Entwicklung eines Paars und von Persönlichkeiten. Und ich finde, da könnten wir auch Fantasien entfalten und entwickeln, wie können wir jungen Menschen helfen, wo wir meinen, die sind recht füreinander. Dass wir denen auch helfen und entgegenkommen zu einem Schritt in die Ehe. Aber dass es nach dem biblischen Sinn in den rechten Bahnen geht. Und dass wir an diesem so wichtigen Punkt für die Menschen klar sind. Ich bin überzeugt, das ist ein ganz wichtiges Zeugnis für die Welt. Wie wir in positiver Weise als Mann und Frau in dem Stand, in den wir gerufen sind, ob alleinstehend oder in der Ehe oder wie auch immer, wie wir das leben. Das ist ein Zeichen für die Welt. Denn das, was uns vorgemacht wird, ist meines Erachtens nur äußere Tünche, die den Menschen nicht glücklich macht. Da sehe ich eine ganz große Aufgabe. Und dass wir auch das den jungen Menschen vermitteln. Also Sie alle, die Sie hier sind, insofern Sie es mit Jugendlichen zu tun haben, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Unsere Jugend wird weithin in Sachen Sexualethik nicht mehr erzogen. Was man im Fernsehen sieht, ist eine reine Katastrophe, sei es in Talkshows, sei es in Jugendfilmen, sei es in den Soaps, eine reine Katastrophe, da wird nichts mehr vermittelt an Werten. Wenn wir es nicht tun, dann tut es niemand. Und Menschen wollen erzogen sein, auch wenn sie es nicht zugeben. Menschen wollen Werte. Nur wer Werte vermittelt bekommt, kann sich an ihnen reiben. Und auch das muss man annehmen, dass man auf der Welt ist, dass sich andere an einem reiben. In der Wertevermittlung. Und dann ist wichtig, wie wir es rüberbringen. Dass man uns abspürt, das ist unsere ganze Überzeugung, das dient zu deinem Glück. Das Gebot ist keine Last, sondern das Gebot möchte den Menschen in das Land der Freiheit führen. Es möchte ihn glücklich machen, nicht belasten. Ich denke, das ist der Hintergrund, den wir mit rüberbringen müssen, dass wir es so vermitteln. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern werbend, einladend. Ich möchte das Beste für dich, glaub's mir. Von Gott war im ganzen Kapitel nicht die Rede. Aber jetzt, ein Satz. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Da ist alles klar. Wörtlich übersetzt, die Sache war böse in den Augen des Herrn. Das ist die letzte bewertende Größe. Was wir letztlich denken über Tun und Lassen, ist unterm Strich unwichtig. Das Entscheidende über unserem und über aller Leben ist das, was Gott denkt, wie Gott darüber urteilt, und dieses Urteil haben wir hier. Und selbst wenn es menschlich glatt ausgegangen wäre, und der Joab und alle Boten hätten geschwiegen wie ein Grab, wasserdicht bis zum Lebensende Davids, Und die ganze Welt hätte geglaubt, dieses Kind ist von Uriah und jetzt ist der tot und dann hat halt der David sich über der Bathseba erbarmt und seinen Harem minimal vergrößert. Einer hat es gesehen. Und es kommt an das Tageslicht, weil Gott es gesehen hat. Früher oder später und wenn es erst im jüngsten Gericht ist. Und da schließt das nächste Kapitel an. 2. Samuel 12, der Prophet Nathan, der ans Licht bringt, was vor Gott Schuld ist. So, heute habe ich es endlich mal geschafft, dass ich das nicht schaffe, das, was wir eigentlich schaffen wollten. Das wurde jetzt auch wirklich einmal Zeit. Und deshalb machen wir weiter morgen bei Kapitel 12. Da müssen wir ein paar Sätze dazu sagen. Und dann denke ich, dass wir aber mit dem weiteren Programm auch ziemlich weit kommen. Auf dem Büchertisch hinten habe ich zwei Einladungen mitgebracht aus dem Bengelhaus. Erstens theologischer Tag am 8. Mai. Das Thema, das wir behandeln am 8. Mai im Bengelhaus, passt zu diesem Text. Das Thema ist, wer ohne Sünde ist. Sie dürfen gerne diese gelben Zettel mitnehmen und sind herzlich eingeladen zu uns nach Tübingen ins Bengelhaus. Und dann habe ich einen zweiten Zettel, einen Schnupperkurs für Interessierte am Theologiestudium. Wenn Sie irgendjemanden kennen im Umfeld Ihrer Kreise, Ihrer Gemeinde, wo Sie meinen, das wäre eine Person, die könnte ich mir vorstellen, Theologiestudium und eventuell im Pfarramt, dann weisen Sie auf diese Veranstaltung hin. Sie dürfen die Zettel gerne draußen mitnehmen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Nachmittag bei dem wichtigen Thema Burnout und heute Abend ein gutes Konzert. Ich kann leider nicht hier sein. Ich werde heute Abend in einem Hauskreis eine Einleitung geben über das Buch Offenbarung. Das ficht mich hart an. Bis morgen.